rein.
Ja, danke für die nette Begrüßung. Ich werde gleich zum Thema kommen. Hört man mich? Technisch passt das jetzt. Ja, okay, super. Es ist ja so, dass es in der Bibel immer wieder so Stellen gibt, wenn man da liest, dass man dann sich denkt, naja, muss man das so ausdrücken? Ist das wirklich so weise formuliert oder könnte man das nicht anders ausdrücken für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen? Muss Jesus diese Worte verwenden, die irgendwie anecken oder so? Und vor allem, ich würde manchmal fast ein bisschen gerechter sein, als das da gezeigt wird. Ja, also Gott ist gerecht, aber manchmal wirkt es dann gar nicht so. Und dazu habe ich jetzt eine Stelle vorbereitet, die ich vorlesen möchte. Das ist eine längere Stelle, ein längerer Abschnitt. Darum lege ich einfach einmal los. Es ist in Matthäus 20, Abvers 1. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg, und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und machte es ebenso. Als er es aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es nicht mir erlaubt, mit dem Meinen so zu tun, wie ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenig aber Auserwählte. Soweit die Lesung aus diesem Abschnitt. Wir beten kurz, lieber Gott, ich danke dir für dein Wort und dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dir, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen können, dass wir einsichtig werden, verständig und richtig einen Durchblick bekommen für diese Geheimnisse, die wir da gerade gehört und gelesen haben. Denn die Frage ist ja die: Ist Gott nicht ungerecht? Willkürlich. Er gibt, wie es ihm passt. Er sitzt am längeren Ast. Er kann es sich erlauben. Er lässt uns die Macht spüren. Ja, der mit dem Geldsack, der kann geben, wie es ihm passt. Zynisch vielleicht auch. Gibt dem einen so, dem anderen so. Also relativ undurchschaubar. Und das ist so die Ausgangslage. Und oft einmal ist es ja so, dass es uns so erscheint, als wäre Gott ungerecht. Und wenn wir dann die Bibel lesen, dann lesen wir solche Stellen und denken wir: Muss das denn da drinnen stehen? Kann man das nicht anders ausdrücken? Was ist da die Aussage? Worum geht es hier überhaupt? Kann man das nicht ein bisschen schöner formulieren? Zunächst ist festzuhalten, dass es hier ein Gleichnis ist. Und Gleichnisse sind ja deshalb da, damit wir verstehen. Das verstehen wir aber nicht. Derweil einmal, nicht? Jesus sagt ja auch, ja, wenn wir verstehen, dann werden wir mehr verstehen und so. Und wenn wir nicht verstehen, dann ist es noch einmal schwieriger. Also noch einmal eine Stufe herausfordernder, das Ganze. Und dann können wir doch ein paar Sachen hier ableiten. wohlwollend. Wenn wir jetzt die Bibel doch mit einer gewissen Erwartungshaltung lesen, dass es doch einen Sinn hat, was wir da gelesen haben, dann können wir zunächst einmal sagen, es gibt paradoxe Werte im Reich Gottes. Ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Man hat das ja auch so, diese Aussage dann, naja, Gottes Wege sind unergründlich. Ja, mir geht es jetzt schlecht, ich weiß nicht warum, aber Gott wird schon wissen. Ja, also auf die Art, dein Wille geschehe, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. Und da ist schon was Wahres drinnen. Es stimmt tatsächlich, dass Gott mehr weiß als wir, dass Gott irgendeinen Durchblick hat, der uns oft einmal nicht gegeben ist. Allgemein möchte ich sagen, wir öffnen uns, wenn wir glauben, ja dann schon auch bis zu einem gewissen Grad für Unerwartetes, für etwas Paradoxes, für etwas, was uns herausfordert. Und dann könnte man versuchen, doch die Fragen zu stellen an den Text. Wer stellt hier an, wer bestimmt? Das ist ganz klar. Der Hausherr ist also der, der von Anfang an sagt, worum es geht. Er stellt an, er geht zum Marktplatz und holt die Leute ab und sagt, ich stelle dich an, du müsstest jetzt keinen Job haben. Wir haben Arbeiter am Feld, Angestellte, die fix dort sind, aber dann gibt es diese Tagelöhner. Dann geht er dorthin, nimmt sich diese Tagelöhner, sagt, ihr habt keine Arbeit, kommt mit, ihr könnt mitmachen, dann sind wir schneller fertig. Wo werden diese Leute berufen, wäre die nächste Frage. Am Marktplatz, nicht, das haben wir ja gehört, der Marktplatz ist der Bereich, wo eben die Arbeitslosen herumlungern in der damaligen Zeit, vielleicht auch heute. Und das ist auch der Platz der Konkurrenz, des Geldflusses, ja, wo es darum geht, wer hat was Besseres anzubieten. Und da ist diese Konkurrenz und da geht der hin und sagt, arbeitet mit, ihr könnt bei mir angestellt werden. Also die Initiative ist bei diesem Hausherrn. Wozu werden die berufen? Na klar, die sollen da jetzt mithelfen, die sollen sich da einbringen. Aber es ist eine ganz klare, befristete Sache. Man könnte da ergänzen auch, für wie lange werden sie berufen oder angestellt? Naja, für diesen einen Tag. Also das ist keine ewige Sache, sondern sie haben ein ganz konkretes, ganz konkrete Mission und für die werden sie da eingeteilt. Was ist der versprochene Lohn? Der versprochene Lohn ist eindeutig ein Denar. Jetzt habe ich nachgeschaut, was könnte das ungefähr sein? Naja, es ist einfach das, was man heute an einem Tag auch verdienen würde, aber es ist doch die obere Grenze sozusagen, hängt natürlich von der Ausbildung ab und so, aber in dem Fall waren das halt, könnte man sagen, eher ungebildete Leute oder vielleicht waren auch Fachkräfte dabei, die halt einfach einspringen, ganz spontan und einfach anpacken und mithelfen. Also dieser Tageslohn, der ist dann schon, ja, genug, würde ich mal sagen. Also nicht im unteren Bereich, also man könnte schon einmal sagen, wenn man sich den Text sich anschaut, ist er nicht ungerecht. Ja? Auch wenn jemand um 6 Uhr in der Früh anfängt zu schuften, für den ist es ja auch ein guter Lohn. Immerhin waren die Leute, die eben ganz in der Früh angefangen haben, einverstanden mit diesem Lohn. Die sind ja mit dem übereingekommen, dass es so passt. Und dann ist auch die Frage noch einmal nach diesen Tageszeiten. Worum geht es jetzt? Wir haben den Anfang des Tages, sozusagen die nullte Stunde, die ist, wenn die Sonne aufgeht. Ungefähr um 6 Uhr kann man sich so vorstellen. Und das dauert aber 12 Stunden lang, also auch wieder bis 6 Uhr dann vielleicht, wenn anfängt die Sonne vielleicht unterzugehen oder so. Und die Mittagszeit ist dann eben die sechste Stunde, nicht? Also 12 Stunden. Wenn der also ganz in der Früh hingeht, ist es 6 Uhr in der Früh. Die fangen also wirklich um 6 Uhr in der Früh an zu arbeiten. Die anderen kommen später, die kommen dann um 9 Uhr in der Früh und dann auch um 12 Uhr zu Mittag, wenn die Sonne am heißesten steht, kommen die Nächsten und die Letzten kommen um 17 Uhr. Ja, da fangen die dann an. Was lernen wir aus alledem? Wir haben gesagt, es ist irgendwie ein anderes Rechnen im Reich Gottes, ein anderer Zugang. Wir können einmal festhalten, es handelt sich hier um einen unerwarteten Lohn für die meisten. Ja, normal, die haben schon gewusst am Anfang, okay, das werden wir bekommen. Aber die meisten haben sich überraschen lassen und haben mehr bekommen, als sie erwarten konnten. Also man könnte sagen, ein unerwarteter Lohn, ein Geschenk oder, anders formuliert, unverdiente Gnade. Also da gibt es etwas, womit die Leute nicht rechnen. Es war damals so, dass es kein Sozialsystem gab. Ja, also wenn jemand arbeitslos war, hat die Person gar nichts bekommen. Auch keine Pension oder so, auch kein Krankengeld, was auch immer, kein Karenzgeld. Und es gab auch keine Gewerkschaften. Das heißt, die Leute, die da herumstehen und jetzt einmal arbeitslos sind, da kann man sich das vielleicht umgekehrt vorstellen, dass da dieser Haushalter oder dieser Hausverwalter, dieser Hausherr hingeht und sieht, mach, da stehen Arbeitslose herum. Jetzt habe ich eh schon Leute bei mir im Weinberg, aber wenn ich die mitnehme, dann gebe ich denen eine Chance. Dann können sie sich bemühen, der Tag ist zwar fortgeschritten, aber ich könnte denen ja trotzdem was geben. Also man könnte das so sehen, wie wenn er einfach sagt, er möchte denen was anbieten, womit sie gar nicht rechnen. Also ein unerwarteter Lohn, eine Güte, wo aber die Initiative vom Hausherrn ausgeht. Er sagt immer, was der Lohn ist. Er kann das auch, weil es ja sein Geld ist. Aber wir können es unterstreichen, niemand ist unterbezahlt. Überhaupt niemand. Alle freuen sich über das Geld. Das Problem fängt woanders an, beim Vergleich. Wir kennen das, den Neid. Ja, wir verdienen gut, es geht uns toll, aber der Nachbar, der arbeitet gar nicht so viel und der verdient aber mehr. Ja, dann tut es uns weh. Wenn wir nur auf unser Geld schauen, dann sind wir vielleicht eh zufrieden. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch uns verändern können und so, aber das ist ein anderes Thema. Das Problem hier ist scheinbar der Neid. Und das sehen wir aber öfter in der Bibel. Das erinnert mich jetzt zum Beispiel an einen verlorenen Sohn und dessen älteren Bruder. Ja, der ältere Bruder hat eh, der kann immer zugreifen. Und dann kommt der verlorene Sohn und bekommt auch. Und in dem Moment hat der ältere Bruder ein Problem damit. Der hätte ja gar kein Problem, wenn er auch weiterhin so viel bekäme, wie er bis jetzt bekommen hat. Und der hätte auch gar kein Problem, wenn der verlorene Sohn auch geblieben wäre und auch gearbeitet hätte. Aber dann diese Perspektive, ja, der bekommt etwas, was er nicht verdient hat, da fängt das Problem an, der Neid. Das sehen wir auch zum Beispiel bei in anderen Bereichen. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, da gibt es Leute, die besser sind als andere und trotzdem bekommen sie weniger. Beispiel ist da, recht schönes, über das ich gestolpert bin in dem Zusammenhang. Ihr kennt es vielleicht in Johannes 20, Vers 5, ich möchte es nur ganz kurz andeuten, wo die beiden Jünger, Johannes und Petrus, zum Grab laufen, weil sie heißt, Jesus ist auferstanden. Und dann steht da so schön drinnen, der eine überholt den anderen, nämlich Johannes, der läuft schneller als der Petrus, ist also dort und was macht dann Johannes? Als er sich vorn überbückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch er ging nicht hinein. Dann kommt Simon Petrus, der ihm folgte. Ja, der schnauft und ist vielleicht viel später dran, weil er nicht so schnell mehr laufen kann oder wie auch immer. Keine Ahnung. Und ist dann viel später dort. Und was macht aber Petrus? Der ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Also mit anderen Worten, Petrus bekommt den Lohn, obwohl er weniger geleistet hatte. Man könnte sagen, besser ist der, der schneller hinläuft, der kann als erster das Zeichen der Auferstehung wahrnehmen und so. Aber das war eben nicht der Fall. Und so passiert es ja immer wieder. Und Neid ist eben ein großes Problem. Wir kennen das aber auch jetzt, ich meine, Petrus und Johannes, die sind ja damit ganz amikal umgegangen. Aber wenn wir denken zum Beispiel an Saul und David, nicht der König Saul, der dann sieht, dass David begabt ist, dass er stark ist, dass er die Philister besiegt, den Goliath besiegt, dass er beliebt ist beim Volk, da wächst in ihm Neid, aber auch Esau und Jakob, nicht? Also das ist dann Neid und das findet man immer wieder in der Bibel, aber auch in unseren Lebenszusammenhängen, Eifersucht, ja? Wo wir deshalb wirklich uns selber lähmen, wo wir selber Probleme haben. Also die Frage jetzt, könnte man Zwischenresultat könnte man da jetzt nennen. Das Problem ist nicht bei Gott, der scheinbar ungerecht ist, sondern unsere Wahrnehmung. Dass wir uns was anderes erwarten als Gott. Also mit anderen Worten, Gott soll so tun, wie wir uns das wünschen. Aber, Rückfrage, ist Gott jemandes Schuldner? Schuldet Gott uns etwas, wenn wir uns bemühen? Wenn wir wirklich den ganzen Tag arbeiten im Weinberg, 12 Stunden in der größten Hitze, können wir dann kommen und sagen, Gott, ich habe es geschafft. Und Gott erinnert uns und sagt, na, es geht eben genau nicht darum, denn was wir bekommen, ist immer ein unverdienter Lohn, ist immer eine Gnade, die wir nicht verdient haben. Es ist immer ein Geschenk von Gott, wo wir vielleicht sagen könnten, das wäre unfair, aber Gott hat immer wieder eine andere Antwort für uns, weil es dann letztendlich doch seine Liebe, seine Güte ist, seine Gnade, mit der er uns hier beschenkt. Dann ist auch so, wenn wir das genauer uns anschauen, dass wir erkennen, man bekommt den Lohn am Schluss. Ja, die Leute bekommen den Lohn nicht je nach Stunden. Ja, der hat 3 Stunden gearbeitet, dann bekommt er den Lohn und der andere auch. Na, alle bekommen den Lohn um 18 Uhr. Das heißt, der Lohn ist am Schluss. Wichtig ist es also durchzuhalten, treu zu sein, dran zu bleiben und sich dann bestenfalls nicht zu vergleichen mit den anderen Leuten rundherum, sondern zu sagen, ja, ich bleibe treu in meiner Arbeit. Ich mache einfach das weiter, was ich angefangen habe. Erwähnenswert ist aber vielleicht auch, dass keine Nachtarbeit vorgesehen ist. Wenn wir denken, jetzt sind wir nicht fertig, na dann machen wir weiter, rund um die Uhr. Ja, wir sind immer erreichbar, wir arbeiten die ganze Nacht durch, um Dinge zu erfüllen. Und oft ist es so im Beruf, aber das ist bei Gott nicht vorgesehen. Gott will, dass wir arbeiten, was er will, was wir arbeiten. Auf das kommen wir noch zu sprechen, ja, weil das klingt ein bisschen komisch jetzt. Ja, welche Arbeit sollen wir jetzt genau machen? Auf das kommen wir noch zu sprechen. Aber Tatsache ist hier, was wir erkennen, Gott will, dass wir arbeiten, aber so, dass es auch einen Sabbat gibt, ja, den Tag des Herrn, den Tag der Ruhe, auch in der Nacht, dass wenn die Sonne untergeht, dann können wir es auch hinlegen. Also das ist hier das Schöne, die Perspektive, die wir hier sehen, ganz deutlich. Also Gott hat es vorgesehen, dass wir auch wirklich zur Ruhe kommen können und sollen. Und dann ist es auch interessant zu sehen, es gibt einen allgemeinen Lohn für alle. Dieser allgemeine Lohn schaut so aus, dass alle das Gleiche bekommen zur gleichen Zeit. Wir erinnern uns vielleicht an das Volk Israel, das durch Ägypten zieht und dann fällt das Manna vom Himmel. Alle haben genug zu essen für sich selber, für die Familien, haben auch genug für den Sabbat und für die Nacht sowieso. Also das heißt, das ist dann genug, aber man kann nicht horten. Sobald man große Vorräte macht, fangen die an zu schimmeln, zu stinken und bekommen Würmer und so weiter. Also da ist das Bild drinnen, der Lohn ist für alle zugänglich. Gott hat für alle von uns den richtigen Lohn vorbereitet. Wir können ihn uns abholen, aber dieser Lohn ist nicht so gedacht, dass wir eben horten und dass wir uns damit jetzt nur bereichern, sondern ist genug für uns da und für die unseren. Und auch, dass wir da nicht uns verausgaben. Das ist das Allgemeine. Jetzt könnte man sagen, naja, ist das jetzt Kommunismus? Ja, werden da alle über den Kamm geschert? Was ist mit denen, die sich wirklich bemühen? Und da ist das Schöne bei dieser Stelle, dass dann dieser Hausherr zu einem von denen redet. Und er sagt, wir haben uns doch auf das hin geeinigt. Wir haben uns doch ausgemacht, dass es ein Denar ist. Und das ist genau dieser Pakt sozusagen zwischen mir und dir. Also es ist dann doch etwas ganz Persönliches. Man könnte vielleicht auch so sagen, Gott sieht unsere Nöte dann auch im Speziellen. Ja, er weiß dann schon, was wir selber spezifisch brauchen. Also er wirft nicht allen denselben Geldsack hin und sagt, nimm oder so, sondern das ist dann schon genau das, was wir brauchen. Denn Tatsache ist, ein Arbeitsloser, der zum Mittag aufsteht und merkt, er sollte vielleicht jetzt zum Marktplatz gehen, um eine Arbeit zu suchen, der braucht genauso das Geld wie der, der schon in der Früh bereit ist. Bleiben immer noch Fragen offen, keine Frage. Also das ist ja noch immer nicht ganz alles geklärt. Aber immerhin, wir sehen hier eine andere Schwerpunktsetzung. Gott, der die Initiative ergreift, Gott, der gibt aus seiner Fülle, aus seiner Liebe und auch unverdient für die Menschen, die eben nicht bei Gott was einklagen können. Ja, also Gott hat für alle was vorbereitet, aber Gott ist niemandem sozusagen etwas schuldig. Gott gibt freiwillig von sich aus. Interessant ist aber dann noch ein Wort hier. Da steht das Wort Freund. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Das war nicht mehr der Tagelöhner, das war nicht der Sklave, das war nicht der Bittsteller, sondern das war der Kollege. Jemand, der Teil hat an der Firma, der auf einmal dazugehört und der auf einmal mitmachen darf, auf derselben Ebene wie Gott. Ich meine, auf derselben Ebene nicht ganz, weil Gott ja noch immer der ist, der den Lohn bezahlt, keine Frage. Aber auf derselben Ebene meine ich mit Teilhaber. Also, dass man schon sich mitverantwortlich fühlt für dieses Business, für diese Aufgabe, die man da hat. Man ist dann auf einmal Teilhaber und gehört dazu. Also es gibt eigentlich keinen Grund für Neid. Neid wäre eben, im Gegenteil, wäre das, was uns wirklich wegführt von der Dankbarkeit, dass wir dieses Geld bekommen, dass wir den Lohn bekommen. Ja, und jetzt diese seltsame Stelle hier. Wir schauen uns die jetzt noch einmal genauer an. Das ist der Vers 16. Genau, der Vers 16. Da heißt ja, so werden die Letzten, die Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber sind Auserwählte. Was ist damit gemeint? Naja, wir denken ja oft einmal menschlich und sagen uns, wer vorher kommt, der bekommt mehr, der hat mehr verdient. Und das ist, wie gesagt, ein typisch menschliches Denken. Wir haben vorher uns diese Stelle nochmal angeschaut mit dem Johannes, der den Petrus überholt hat. Da würde man erwarten, dass er den Lohn bekommt, aber darum geht es nicht. Und es ist ja auch so, dass Paulus das ganz konkret thematisiert. Paulus sagt ja, er wurde als letzter berufen sozusagen, er ist es gar nicht wert. Die anderen Apostel, die waren alle vor ihm und dann kommt Paulus zur Unzeit berufen. Paulus, der große Apostel, vielleicht der größte, was sein Werk anbelangt, die Texte in der Bibel und die Gemeinden, die er gegründet hat, die vielen Jünger, die er hinterlassen hat, also diese viele Investitionen durch Paulus hier und er eben als letzter berufen. Also Gott, der das auf den Kopf stellt, umdreht, wo es dann nicht mehr eben zählt, wie lange man in einer Gemeinde ist. Ja, dass man nicht sagt, ich bin schon lang hier, ich hab mir jetzt was verdient, ich habe jetzt den besten Sitzplatz verdient und ich habe jetzt gewisse Privilegien. Na, so ist es ganz und gar nicht. Sondern wir sind aufgerufen, herausgefordert, eingeladen, immer wieder neu uns einzubringen im Weinberg des Herrn sozusagen. Also es ist unabhängig von unserer Mitgliedschaft. Und wenn du jetzt zum Beispiel das erste Mal heute hier bist, oder wenn du das erste Mal das online hörst, dann kannst du wissen, wir haben dir sozusagen nichts voraus. Wir haben dir voraus natürlich eine gewisse Weisheit oder Reife oder auch ein Wissen. Ja? Aber das heißt nicht, dass jemand, der das erste Mal hört, nicht das sofort auch gleich umsetzen kann und uns damit wieder alle überraschen kann. Ja, und das ist ja das Schöne im Reich Gottes. Da geht es ja eben nicht darum, dass man sagt, ja, schaut's, was ich alles vollbracht habe. Schaut's auf meine große Vergangenheit. Ich bin wer, weil ich vor 20 Jahren was Tolles geleistet habe. Na, das ist völlig irrelevant. Wir haben ja gelesen, dass es darum geht, bis 18 Uhr zu arbeiten. Klingt unfair, ist es dann doch nicht, weil es ja etwas Schönes ist. Ja? Und ist ja auch, muss man auch ganz offen sagen, es wäre ja furchtbar, die Zeit abzusitzen. Ja, ich arbeite seit 6 in der Früh, habe meine größte Zeit gehabt von 6 Uhr bis 9 Uhr und seitdem schaue ich auf die Uhr, wann endlich Feierabend ist. Wer will denn so leben? Wer will denn so arbeiten? Es ist doch schön, wenn man dann um 17 Uhr noch ein tolles Projekt abschließen kann und dann um 17.45 Uhr vielleicht noch einmal eine neue Krönung erlebt. Also so, ja. Ich meine, ist vielleicht im Arbeitsalltag nicht immer so heroisch zu verstehen, aber ihr wisst vielleicht, was gemeint ist. Die Zeit abzusitzen und zu sagen, ja, jetzt habe ich schon meine 30 Jahre in der Church oder so, das ist nicht, darum geht es gar nicht. Im Gegenteil, ja, es geht um darum, wie ich jetzt in diesem Moment meine Beziehung zu Jesus lebe. Ja. Es geht darum, wie ich jetzt diesen Hausherrn verstehe, der es gut mit mir meint Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, bei dem ich da noch einmal einhacken möchte. Dieser Hausherr ist gut und nur gut. Und warum habe ich vorher diese ganzen Begriffe so bemüht? Ja, dieses Willkür und Zynismus, Sarkasmus, Ungerechtigkeit, sitzt am längeren Ast. Naja, weil wir Menschen das so erleben. Und wir erleben vielleicht tatsächlich unsere Arbeitssituation so, wo wir vielleicht das wirklich gesagt bekommen, das ist so, weil ich der Chef bin. Und dann lesen wir die Bibel und dann denken wir, aha, da haben wir es, Gott ist eben auch so. Und oft einmal ist das der Fall. Und ich habe solche Gespräche gehabt, ich habe das gehört von Leuten, die wirklich da Schwierigkeiten mit Gott bekommen haben oder sich gar nicht einlassen konnten auf eine Beziehung mit Gott, weil sie diese Erwartungshaltung haben, weil sie, darüber habe ich ein anderes Mal gesprochen, nicht, wenn sie ihre Brille aufhaben und durch diese Brille dann eben die Bibel lesen, durch diese Brille Gott sehen. Sie sagen, ja, aha, ich lese jetzt das Wort Chef, ja, und dann lese ich über Gott und dann, aha, so ist es. Gott ist auch willkürlich und zynisch. Aber wenn wir das ganze Gleichnis wirklich noch einmal neu lesen und das darauf einlassen, ja, und das ist immer wieder so in der Bibel, dass wenn wir Dinge lesen, wo wir sagen, das ist jetzt für uns vielleicht ein rotes Tuch oder das passt für mich nicht, das ist etwas, was ich ausklammere aus meinem Glaubensleben, wenn wir es neu darauf einlassen, dann ist es eine ganz andere Dimension. Und dann ist es nämlich nicht nur so, dass wir dann sagen, okay, jetzt habe ich es verstandesmäßig drauf, jetzt weiß ich, wie das gemeint ist, sondern dann kann ich auch eine neue Beziehung zu Gott leben. Dann kann ich mich neu einlassen und vertrauen, weil dann weiß ich, Gott ist gut. Ich kann mich bedingungslos ihm anvertrauen, in seine Hände geben. Und wenn er sagt, er will mich jetzt anstellen, ja, dann weiß ich, er wird mich nicht ausnützen. Ja, und das ist ja das Schöne. Im Übrigen, es gibt es auch, dass Leute dann sagen, ja, ich habe so viel für die Church getan und dann bin ich, ist mir zu viel geworden. Das ist gar nicht notwendig, weil man muss ja nicht, es ist ja freiwillig. Und vor allem, es ist ja etwas Schönes, wo wir selber Erfüllung bekommen, nicht? Muss ich schon auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich ein Vorrecht ist. Und vor allem ist es ja so, dass der uns den Auftrag gibt, uns ja auch das Werkzeug gibt. Ja, also wenn Gott jetzt sagt zum Beispiel, diese Schraube da ist schief, dreh sie richtig rein, dann erwartet er nicht, dass ich meine Finger oder die Zähne oder was verwende, sondern er gibt mir den Schraubenzieher. Und das muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Oft einmal habe ich Aufgaben, beruflich oder wo ich einfach merke, so, Gott möchte, dass ich so oder so reagiere oder so handle, dann weiß ich, wenn ich diese Aufgabe habe, dann bin ich ja auch gewachsen. Nicht, weil ich die Erfahrung habe. Ja? Und das ist ja so im Leben. Wir machen ja immer wieder etwas zum ersten Mal. Ja? Beziehungsweise ist das gut, kann man nur empfehlen. Ich möchte euch einladen, immer wieder was Neues zu machen. Ja? Immer wieder eine neue Herausforderung anzunehmen. Und immer wieder sich neu einzulassen auf ein Abenteuer mit Gott. Und dann, wenn man was macht, wo man merkt, das ist zu groß für mich, ich bin dem nicht gewachsen, umso mehr kann ich in dem Moment sagen, okay, Gott, du hast mir jetzt eine Aufgabe gegeben, du gibst mir jetzt auch das Werkzeug. Kleines Beispiel, als Lehrer, wo ich unterrichtet habe in der Schule, ich war 23 oder 24 und dann kommen Jugendliche mit großen psychischen Problemen. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich reagieren soll. Ich habe nur eins gewusst, wenn ich das jetzt melde, dem Klassenvorstand oder dem Direktor, dann reden sie mit mir nicht mehr offen. Und vor allem sind sie dann sogar in Gefahr, weil sie eben so labil sind. Ja, wer weiß, was die sich dann antun, womöglich. Und nur kurz, wie ich dann vorgegangen bin, eben, ich habe gebetet und gesagt, Gott, warum kommen die zu mir? Warum bin ich der einzige Erwachsene, der das jetzt weiß? Das wird doch einen Sinn haben. Wenn ich schon gläubig bin, dann erwarte ich, dass ich jetzt die Antwort habe. Und dann sage ich diesen einen Satz und der hat gepasst. Und die Personen haben sich wirklich, haben meinen Rat befolgt und haben denen ist es dann wieder besser gegangen psychisch. Die haben sich dann wieder befangen sozusagen. Ich sage nicht, dass man immer so vorgehen muss. Ich sage nur, dass in meinem Fall das so war. Und es gibt tatsächlich auch Momente, wo man zum Beispiel mit dem Rücken zur Wand sich fühlt Man bekommt eine schwierige Frage oder eine Anschuldigung an den Kopf geworfen und man muss ganz schnell antworten. Und in diesen Momenten können wir auch wissen, Gott hat Salomon Weisheit gegeben, als diese Frauen gekommen sind und die dann gesagt haben, das ist mein Baby, na, das ist mein Baby. Und Salomon hat in einem Bruchteil einer Sekunde dann eine weise Antwort, dieses sogenannte salomonische Urteil gefällt. Er hat dann gesagt, na gut, dann teilen wir dieses Kind und jeder bekommt eine Hälfte. Auch nicht ein Beispiel, das man verallgemeinern möchte. Ja, das ist auch wieder etwas, was für den Moment genau punktuell funktioniert hat. Aber deshalb braucht man ja übernatürliche Weisheit, wenn man es nicht verallgemeinern kann. Ich kann nicht sagen, jedes Mal, wenn jemand mit einem ähnlichen Problem kommt, dann zückt das Schwert. Ja, weil das macht man in unseren Gegenden nur einmal. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, sondern ganz im Gegenteil, der Sinn der Sache ist ja, zum Leben beizutragen, Hoffnung zu vermitteln und eben auch Freude. Also mit anderen Worten, wir haben gewisse Arbeiten, die eine oder andere habe ich jetzt so angedeutet. Wir sind im Zusammenhang mit Menschen herausgefordert. Wir haben immer wieder unsere Aufgaben zu tun. Und wenn das dann so ist, dann gibt uns eben Gott auch das richtige Werkzeug. Welche Arbeit, noch einmal, ja, diese Frage, welche Arbeit sollen wir denn dann machen? Wir können ja nicht auf den Marktplatz gehen und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich in den Weinberg oder so, ganz konkret, physisch. Es ist so, dass tatsächlich die Bibel das immer wieder zeigt. Die Bibel sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter. Die Bibel sagt auch, ja, da ist ein Loch in der Mauer. Und ich habe gesucht, wo ist ein Arbeiter, der dieses Loch füllen würde? Und da ist aber niemand. Keiner sagt, ja, ich bin bereit. Und dann sagt aber Hesekiel, sagt dann, ich bin bereit, sende mich. Und der schließt dann diese Mauer, der steigt dann in die Bresche. Und das ist aber auch geistig gemeint, also sowohl physisch, dass wenn eine Mauer ein Loch hat, dann kann man das natürlich zumachen, aber auch im geistlichen Bereich, wenn ich merke, boah, da passt was nicht, da stimmt was nicht, da fühle ich mich jetzt nicht wohl oder da ist irgendwas nicht okay, dann bist du vielleicht genau die Person, die da jetzt diese Antwort bringen kann und darf. Also mit anderen Worten, wenn es darum geht, dass du dich für Gott zur Verfügung stellen willst, dann sag ihm das einfach. Sag, hier bin ich. Ich bin auch einer dieser Arbeiter, der da müßig gehen könnte. Ja, ich habe jetzt einen Abend frei. Was soll ich machen? Ja, ja. Dann lande ich wieder nur vom Fernseher und hau mir wieder nur die Chips rein und so. Herr, was soll ich tun? Und dann hat Gott vielleicht wirklich eine ganz tolle Antwort, wo du heute Abend vielleicht was ganz Tolles machen kannst. Wobei ich nicht sagen will, dass es nicht gut ist, hier und da das ein oder andere Chips sich zu gönnen und einen Film zu schauen. Ich sage nur, es ist ja von der Sache her ist es einfach gut, dass man sagt, gut, ich stehe zur Verfügung, Gott, ja, mach mit mir, was du willst. Und dann Gott wird antworten und das ist eben das Schöne dabei. Genau, und dann habe ich noch ein paar andere Bibelstellen, einfach nur einmal, um das zu unterstreichen. Und zwar geht es jetzt darum, wo wir wirklich einen Schatz finden können und suchen, wo wir investieren. Also wenn es jetzt wirklich um konkrete Arbeit geht, da ist eben dieser Vers, sieht man den noch nicht, gell? Aber gleich, das könnt ihr auch bei mir suchen und öffnen. Ha? Ja, das ist die, okay, Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Genau, danke. Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass wir auf Erden Schätze sammeln. Das ist auch grundsätzlich jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber es ist halt nicht von langer Dauer. Und wenn wir uns darauf konzentrieren sollen und wenn wir sagen, welche Prioritäten setzen wir im Leben, dann ist es umso besser, dass wir sagen, naja, wenn ich jetzt investiere, mein ganzes Geld, meine Energie, meine Leidenschaft, meine Freude in Reichtum oder wenn ich stattdessen ins Reich Gottes investieren kann, dann nehme ich eben Zweiteres. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Was bedeutet das? Ich habe etwas vor Augen, was mir am Herzen liegt, was ich wichtig finde, wo ich gerne rein investiere. Und dort sind auch meine ganzen Gedanken, dort ist mein Herz, dort ist meine ganze Leidenschaft und Begeisterung. Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, dann im selben Kapitel, in Matthäus 6, Vers 31 bis 33, da heißt es eben, Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das benötigt. Und da, ja, ganz kurz, wir wissen ja, wir haben Sorgen, wir haben Probleme. Also wir brauchen Dinge anzuziehen, wir brauchen Essen und Getränke und so. Also das ist schon auch etwas Wichtiges, aber wir können das Gott hingeben. Denn warum? Gott weiß ja, dass wir das brauchen. Ja, er weiß, dass wir das alles, wir brauchen gar nicht uns so sehr damit aufhalten, wir brauchen gar nicht investieren in den irdischen Reichtum, weil Gott sich ja ohnehin um uns sorgt. Und jetzt eben die weitere Stelle hier, die ja bekannt ist, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Was ist dies alles? Das ist auf der einen Seite einmal das Reich Gottes. Ja, das ist ja das, was wir anstreben. Aber darüber hinaus eben auch ein persönlicher Reichtum, ein Getränk, genug Essen, also Kleidung und so. Also diese Dinge, die wir haben und dann eben auch genug, um weitergeben zu können. Genau, also die Priorität ist das Reich Gottes. Das ist das Wichtigste, heißt es hier. Wir sollen also den Schatz im Himmel haben und ins Reich Gottes investieren. Jetzt könnte man aber weiter fragen, was ist denn jetzt eigentlich dieses Reich Gottes? Darüber könnte man sehr viel reden. Und also heute nur ein kurzer Gedanke. Das Reich Gottes ist eben das, wo Gott herrscht, wo Gott regiert. Und da heißt es eben in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist eine ganz zentrale Stelle. Also zunächst einmal, klar, es ist nicht Essen und Trinken im Sinne von, ja, wir bereichern uns und dann sind wir glücklich. Was, wie gesagt, nichts Schlechtes ist, aber es ist halt schlecht, wenn es einfach die falsche Priorität hat. Aber das Wichtige ist hier, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir hören von diesem Wort Reich Gottes, dann ist damit nichts Abstraktes gemeint, nichts Theoretisches, sondern damit ist gemeint, dass Gott regiert und Gottes Herrschaft zeigt sich nicht in Willkür natürlich, sondern in Gerechtigkeit, in Friede und in Freude, dass er uns auch den Heiligen Geist schenkt. Das ist eben das Schöne. Also diese, und dann heißt es auch an einer anderen Stelle noch einmal, das Reich Gottes ist eben nicht im Wort nur, sondern in der Kraft. Also das Reich Gottes ist etwas, was sich auch zeigt mit Macht und mit Kraft. Also wenn wir jetzt sehen, dass das Reich Gottes so wichtig ist, dass wir uns dort hinein investieren sollen, dass das das Wichtigste ist eigentlich, unsere Priorität, dann könnten wir noch einmal die Frage stellen, was bedeutet es dann, berufen zu sein? Was bedeutet es dann, auserwählt zu sein? Erinnern an diese Bibelstelle, wo wir ja gelesen haben, dass eben nicht alle, die berufen sind, auch auserwählt sind. Das ist ja auch noch einmal etwas Komisches, was wir uns noch einmal anschauen sollten, oder? Ja. Viele sind Berufene, wenige sind Auserwählte. Viele sind Berufene, wenige aber sind Auserwählte. Das ist eine Stelle, wo man jetzt sich denken könnte, okay, das sind halt dann die anderen und ich selber eben nicht und so. Und das wirkt dann so fast fatalistisch. Ja, das ist dann halt, kann nichts ändern. Im Griechischen ist das ganz spannend. Wenn man sich das anschaut, der griechische Text eben, poloi garestin kletoi oligoi de elektoi. Also das heißt ja, viele sind gerufen. Die werden gerufen. Wenige aber sind dann herausgerufen. Und das Wort, wie ihr ja gehört habt, eklektoi, da steckt ja drin Ekklesia. Das sind ja die Leute, die dann auch sich einfügen, selber die Teil der Gemeinde werden. Also man könnte auch so sagen dann, alle sind gerufen, ja, wenn man ruft, ja, kommt herbei. Aber manche, die schließen sich dann sozusagen an. Die sind dann die, die in der Ekklesia landen, nicht? Das ist die Gemeinde, dieses Wort hier, die Herausgerufenen. Es bedeutet aber auch die, die tatsächlich eine Wahl treffen, die sagen, ich bin auserwählt, aber wir alle sind berufen, aber wir können dann darauf antworten, so oder so. Es ist immer beides. Es ist immer, dass Gott uns ruft und es ist immer auch die Antwort, die ich gebe. Und jetzt könnte ich sagen, hängt es von mir ab, dass ich die Antwort gebe? Die Antwort ist ganz klar, jein. wieder mal. Es hängt natürlich in erster Linie von Gott ab, der mich zuerst rufen muss. Und in zweiter Linie hängt es aber auch von mir ab, der ich dann Ja sage. Ruft mich Gott? Ja, Gott ruft mich, das steht immer wieder in der Bibel, alle Menschen sind eingeladen. Alle Menschen. Ja? Also alle sind berufen. Sind alle auserwählt? Auch alle Menschen haben die Möglichkeit, Ja zu sagen. Auch das ist ja etwas, wo man sagen könnte, ich kann halt nicht Ja sagen, doch alle Menschen haben die Gelegenheit und die Möglichkeit, Ja zu sagen. Alle Menschen können Ja sagen. Sobald ich mich öffne für Gott, einen kleinen Schritt auf Gott zumache, sobald ich zum Marktplatz gehe und sage, müßig gehend, ich brauche Arbeit, da bin ich, setze mich ein, kommt Gott. Darauf können wir es auch verlassen. Und er gibt uns auch den Lohn, einen Lohn, der uns überraschen wird, einen Lohn, der das übersteigt, was wir uns erwarten. Ein Lohn, der nicht dem entspricht, was wir leisten, sondern ein Lohn, der unsere Leistung übersteigt. Also viele sind, oder alle sind berufen, könnte man sagen, und wir sind dann aufgefordert, eine Wahl zu treffen. Wir sind dann aufgefordert, eingeladen, uns dieser Ekklesia, dieser Gemeinschaft anzuschließen, Teil dieser Gemeinde zu werden. Also das sind sehr, sehr schöne Perspektiven, das sind sehr, sehr schöne Antworten auf die Fragen, die wir vorher gestellt haben. Gott also als nur gut, dem wir vertrauen können, Gott als jemand, der schenkt, der mehr schenkt, als wir je uns verdienen können, Gott, der auch treu ist, wir können uns verlassen, dass wenn wir arbeiten, dass wir diesen Lohn bekommen, aber nicht, weil wir selber so funktionieren, sondern weil er es uns versprochen hat. Also das sind sehr, sehr schöne Perspektiven. Genau, ja. So viel einmal dazu. Dann würde ich bitten, das Musikteam zu erscheinen. Und wir werden uns noch einmal überlegen, was das jetzt konkret bedeutet. Weil wir ja immer auch was mitnehmen können aus einer Predigt. Wir können ja sagen, okay, das war jetzt ganz nett. Waren ein paar interessante Gedanken dabei. Manches habe ich schon gekannt. Manches ist in einem neuen Licht erschienen. Oder wir lassen das wirklich zu uns selber sprechen. Ja, wie wir vorher auch geredet haben, wie ich auch gebetet habe am Anfang, dass es wirklich mit uns selber was macht. Und dann habe ich so Fragen vorbereitet. Die erste ist eben die, bin ich mir selber sicher, dass es Gott mit mir gut meint? Also, dass Gott nur gut ist zu mir, dass Gott wirklich was Gutes mit mir vorhat. Kann ich mir sicher sein? Bin ich mir sicher, dass Gott gut ist, auch zu mir? Zweitens, habe ich vielleicht Neid oder Eifersucht in meinem Herzen? Gott ist gut zu mir, das weiß ich schon, aber wieso ist es dem anderen besser? Ja, so subjektiv gesprochen. Und das ist nicht richtig, dieser Gedanke. Den kann ich und soll ich hinter mir lassen. Er sagt, ja, das ist ein falscher Gedanke jetzt. Neid und Eifersucht ist nie gut. Aber ich muss das erst herausfinden, will nachdenken und dann fällt mir das ein. Und dann drittens eben, welche Schritte könnte ich machen, damit Gottes Reich die erste Stelle in meinem Leben hat? Vielleicht hat Gottes Reich schon in vielen Bereichen unseres Lebens die erste Stelle. Aber vielleicht gibt es Bereiche, wo ich merke, naja, da arbeite ich doch in eine andere Richtung. Da möchte ich dann doch mir eher selber was aufbauen, wo ich jetzt die gar nicht gefragt habe, ob Gott da vielleicht auch ein Wörtchen mitreden möchte, wo Gott vielleicht dann doch noch einmal einen größeren Segen auch für mich hat. Vielleicht arbeite ich im falschen Weinberg, kann ja sein. Ja, oder vielleicht mache ich das Falsche im Weinberg, dass ich das mache, was Gott von mir will. Das ist dann die richtige Frage, die man stellen kann. Also welche Schritte könnte ich machen, damit Gottes Reich die erste Stelle in meinem Leben hat? Ich werde mit einem kurzen Gebet abschließen und möchte einfach danken, Gott, dass du ein guter Versorger bist, dass du der bist, wenn der uns anstellt, wenn du uns eine Aufgabe ergibst, wenn du was für uns hast, wenn du einen Plan hast für uns, wenn du sagst, du möchtest unsere Arbeit nützen, dass wir wissen können, es ist nur gut. Ich möchte dich bitten, Herr, dass alle, die das heute gehört haben, jetzt live oder auch online, dass wir diese Worte mitnehmen, dass du gut bist und dass du nur gut bist, dass wir dir vertrauen können, dass wir loslassen können all unsere Sorgen, aber auch unseren Neid, unsere Eifersucht, unser Vergleich mit anderen, die ganz andere Lebenssituationen haben, die wir gar nicht kennen und wo es gar nichts bringt, dass wir uns überhaupt vergleichen mit anderen Leuten. Und ich möchte dich auch bitten, Herr, dass du uns zeigst, was es bedeutet, dass wir wirklich das Reich Gottes zur Priorität machen in unserem Leben. Weil du sagst in deinem Wort, dass du uns alles andere dann hinzufügen wirst, weil du weißt, was wir brauchen. Du sorgst dich um uns. Dankeschön.
Schönen Abend.